Yo, 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 hier ist 2/3 FM. Ich bin Donbem Mombasa und wir reden über das Thema Abschiebung. Einer von uns fehlt leider, der seit Tag 1 auch im Podcast dabei gewesen war. Ein sehr guter Freund, dessen Namen ich aber nicht sagen werde, um ihn zu schützen natürlich. Ich hoffe, du hörst zu. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Vielen Dank auch dafür, dass du so ein Input hier für dieses Team warst. Halt einfach durch, dein 2/3 FM-Team.
2/3 FM.
2/3 FM.
Zwei Drittel FM.
2/3 FM. Podcast.
Hallo, liebe Freunde, liebe Zuhörer. Willkommen bei 2/3 FM. Ich bin heute hier mit
Erwan
und Lucky.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Ein Rechtsanwalt namens Alexander Gorski. Und wir werden ihm ein paar Fragen stellen zum Thema Abschiebung, was seine Tätigkeiten sind etc. Und er wird uns wahrscheinlich dann einfach einen näheren Einblick gewähren, was so hinter den Kulissen abgeht. Schönen guten Tag.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wie sind Sie darauf gekommen, sich als Anwalt auf Abschiebung zu spezialisieren?
Genau, also ich habe irgendwann mal nach der Schule angefangen, Jura zu studieren und dann war ich irgendwann fertig und musste mir überlegen, was ich machen will. Und ich hatte im Studium schon relativ viel mit Leuten zu tun, die keinen deutschen Pass hatten, mit Geflüchteten, mit Migrantinnen und Migranten, die Probleme hatten, die hier Schutz wollten oder die abgeschoben werden sollten, und hatte damit immer zu tun, habe schon in einer Beratungsstelle gearbeitet und dort, wo ich gelernt habe, in den Kanzleien, wo ich selber gelernt habe, wurde auch immer viel Migrationsrecht gemacht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass auch selber, als ich mich dann nach meinem Abschluss selbstständig gemacht habe, dachte ich mir, das ist ein gutes Thema, es ist wichtig. Es machen auch viel zu wenig Leute, es gibt den Bedarf, viele Leute brauchen da rechtliche Unterstützung. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee und das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren.
Herr Gorski, vielleicht mal ganz grundlegend, was ist denn der Unterschied zwischen einer Ausweisung und einer Abschiebung?
Okay, da muss ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen ausholen, aber ich versuche es ganz basic-mäßig zu erklären. Bei Ausweisung und Abschiebung sind wir relativ am Ende des Verfahrens. Da geht es ja darum, dass irgendjemand, eine Person, die keinen deutschen Pass hat, soll Deutschland verlassen. Und Ausweisung ist dabei einfach die Entscheidung der Ausländerbehörde, wo gesagt wird, so, ihr Aufenthaltstitel ist jetzt weg, zum Beispiel, weil sie eine Straftat begangen haben und sie haben hier keine Bleibeninteressen mehr, sie müssen gehen. Das ist sozusagen die behördliche Entscheidung. Und die Abschiebung ist dann der tatsächliche Akt. Das heißt, die Abschiebung ist die Festnahme, die Tatsache, dass man ins Flugzeug gesetzt wird und dann in das andere Land, in das man abgeschoben werden soll, geflogen wird. Das heißt, Ausweisung, die Entscheidung, Abschiebung, die Umsetzung.
Verstehe.
Wann hat der Staat das Recht, einen Menschen abzuschieben?
Also, das ist grundsätzlich so, um in Deutschland zu sein als Mensch ohne deutschen Pass, braucht man einen Aufenthaltstitel oder ein anderes Recht hier zu sein. Zum Beispiel während dem Asylverfahren hat man auch das Recht hier zu sein, obwohl man keinen Aufenthaltstitel hat. Sobald man diesen Aufenthaltstitel nicht mehr hat, ist man vollziehbar ausreisepflichtig. Das heißt, dass man ist rechtlich dazu verpflichtet, das Land zu verlassen. Und diese vollziehbare Ausreisepflicht kann man auch mit Gewalt durchsetzen. Und die Gewalt ist dann die Abschiebung. Das heißt, immer wenn jemand nicht mehr berechtigt ist, in Deutschland zu sein, kann der Staat theoretisch abschieben. Passiert natürlich in vielen Fällen nicht. Es gibt mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland, die kein Recht haben, in Deutschland zu sein und trotzdem teilweise auch dauerhaft hier leben. Aber es werden jedes Jahr auch tausende Menschen abgeschoben. Und die Abschiebung ist das Durchsetzen der Ausreisepflicht.
Gibt es da einen pädagogischen Aspekt? Also, oder ist es eher so, dass derjenige, der einfach die nötigen Voraussetzungen nicht erfüllt, und dann wird er direkt abgeschoben? Oder gibt es da eine Art Entscheidungsfreiheit von der zuständigen Person, die das vielleicht entscheidet?
Es ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil darüber streite ich mich tatsächlich jeden Tag mit den Ausländerbehörden und das trifft so ein bisschen den Kern des Problems, weil die Frage ist natürlich, wer von diesen vielen hunderttausend Menschen, die eigentlich nicht in Deutschland sein dürfen, wird abgeschoben oder nicht. Zum Beispiel hatte ich jetzt den Fall von einer jungen Frau, die war hier, die hat hier illegal in Anführungszeichen gelebt, das heißt, sie hatte keinen Aufenthaltstitel und da wäre die Möglichkeit bestanden, dass die abgeschoben wird. Ja. Und das wäre aber relativ traurig gewesen, weil diese junge Frau hat hier durch eigenes Wirken ganz schnell Deutsch gelernt, hat sich einen Ausbildungsplatz organisiert und war bereit, ihren Lebensunterhalt selber zu bestreiten. Und dann ist doch die Frage, warum soll man die Person abschieben? Und dann habe ich viel mit der Ausländerbehörde verhandelt und heute dann die Nachricht bekommen, dass es jetzt geklappt hat, dass sie jetzt erstmal eine Duldung bekommt und die Zusicherung, dass sie für die Ausbildung nicht abgeschoben wird. Das ist mal ein Erfolgsfall, aber in anderen Fällen geht es natürlich nach hinten los. Und das hat ganz oft mit dem Fall zu tun, dass irgendjemand, gerade junge Menschen, begehen eine Straftat, werden dann zu einer Strafe verurteilt und dann sagt die Ausländerbehörde, okay, weil sie das gemacht haben, nehmen wir ihnen den Aufenthaltstitel weg und sie müssen das Land verlassen und sollen abgeschoben werden, dann entweder aus der Haft oder nach Verbüßung der Haftstrafe.
Obwohl die eine Ausbildung erreicht haben oder beziehungsweise machen sind?
Genau, da wird dann immer abgewogen zwischen dem Ausweisungsinteresse, also dem Interesse des Staates, dass die Person Deutschland verlässt, und dem sogenannten Bleibeinteresse, das ist das individuelle Interesse der Person, hier zu bleiben. Und da wird dann einfach gesagt, okay, da muss die Ausländerbehörde gucken, was ist wichtiger, bleiben oder ausweisen? Und leider ist es so, dass die Ausländerbehörde dann relativ häufig trotz irgendwie guter Integrationsleistung zu der Ansicht kommt, ausweisen ist besser. Und dann gibt's Anwälte wie mich und ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das teilweise noch viel länger und viel fachlich besser machen als ich, der ja noch nicht so lange dabei ist, wo man dann versucht dagegen zu kämpfen, gegen diese Entscheidung vor Gericht zieht etc.
Herr Gorski, es gibt ja zurzeit viele Parteien, die AfD zum Beispiel, die CDU mittlerweile aber auch teilweise, die sagen, dass zu wenig abgeschoben wird und nicht konsequent genug abgeschoben wird. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Also ich halte das für, wenn ich es mal so sagen darf, groben Schwachsinn. Ich habe das Gefühl, es wird viel zu viel abgeschoben. Es werden viele Leute abgeschoben, die nicht abgeschoben werden sollte. Und es werden Leute in Länder abgeschoben, in denen sie nicht sicher sind. Also ein Beispiel ist die Türkei, wo wir sehr viel hin abschieben. Aber wir schieben da Leute teilweise ab, die unschuldig durch die türkische Justiz verfolgt werden und dort dann eventuell Folter ausgesetzt sind. Das Gleiche gilt für Länder wie Georgien oder Moldau, wo auch viele Leute hin abgeschoben werden, die dort große, große Probleme haben und einfach nicht sicher sind. Das heißt, anders als AfD, CDU und Konsorten das sagen, wird in meinen Augen nicht zu wenig, sondern zu viel abgeschoben. Und das andere ist ja, man muss sich mal fragen, was bringt die Abschiebung eigentlich? Wir zwingen dann Leute, Deutschland zu verlassen. Die werden ins Flugzeug gesetzt. Aber wenn man sich mal anguckt, wer wird denn abgeschoben, dann sind es ja ganz häufig Leute, die hier auch eine Zukunft hätten. Es sind Leute, die was beitragen könnten zu dieser Gesellschaft. Und im schlimmsten Fall sind es Leute, die schon sehr, sehr lange hier sind. Und die Probleme, die diese Leute haben, sind dann aus meiner Sicht auch die Probleme der deutschen Gesellschaft und halt dann nicht der türkischen, moldauischen oder georgischen Gesellschaft. Und daher bin ich eigentlich gegen jede Abschiebung, weil ich das als ordnungspolitisches Instrument ablehne. Und vielleicht noch eine andere Sache. Bei Leuten, die Straftaten begehen und dann deswegen abgeschoben werden, finde ich das auch falsch. Weil es ja so eine Art Doppelbestrafung. Weil der Mensch mit dem deutschen Pass, der die Straftat begeht, geht meinetwegen in den Knast, sitzt es ab und dann ist es okay. Dann darf der weitermachen in der Gesellschaft. Aber die Person, die dann keinen deutschen Pass hat, aber meinetwegen auch schon 10 Jahre in Berlin lebt, die kriegt ja so eine Art doppelte Strafe.
Wie sollte man denn Ihrer Meinung nach mit Migranten, Ausländern, die straffällig werden, in Deutschland umgehen?
Ja, aus meiner Sicht sollte man mit diesen Leuten ungeachtet ihrer Nationalität oder Herkunft genauso umgehen wie mit allen anderen Leuten, die hier Straftaten begehen. Das heißt aber, dass ich finde, dass die Regelungen im Aufenthaltsrecht problematisch sind, die aufenthaltsrechtliche Nachteile daran knüpfen, ob man strafrechtlich verurteilt wurde. Um es jetzt mal einfach auszudrücken, ich finde das relativ quatschig, dass Leute wegen Kleinscheiß verurteilt werden und das Gericht denkt noch, ach, das ist doch gar nicht so schlimm für die Person. Und dann geht die Person nächstes Mal zu der Ausländerbehörde und will den Aufenthaltstitel verlängern und dann sagen die, nein, machen wir nicht. Im schlimmsten Fall hat diese Person nicht mal einen Anwalt gehabt, weil Anwälte teuer sind. Und sie wissen das selber, man kriegt nicht immer einfach nur einen Pflichtverteidiger, weil man keine Kohle hat, sondern Pflichtverteidiger kriegt man eigentlich nur, wenn man was bisschen Schlimmeres gemacht hat oder es bisschen komplizierter ist. Das ist aber in vielen dieser Fällen gar nicht der Fall. Deswegen finde ich sehr problematisch und habe da schon das Gefühl, dass es so eine gewisse Klassenjustiz gibt, wo die, es gibt in vielerlei Hinsicht Klassenjustiz, aber dahingehend betrachtet, dass die Auswirkung von einem Strafverfahren für eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit weniger drastisch sind als für Menschen ohne deutschen Pass.
Es ist dann wahrscheinlich folglich dann auch so, dass die Person, die betroffene Person offiziell nicht arbeiten kann, scheinbar. Und dann ist es ein Umkehrschluss, muss er dann wiederum kriminell werden. Und dann wird er bestraft, wahrscheinlich dann höher, indem er jetzt irgendwie Drogen vertickt etc. Blabla. Und dann wird er letztendlich abgeschoben. Also Umkehrschluss ist es, wird es einfach nur in die Länge gezogen, wenn man es so sagen kann, denke ich, oder?
Auch das ist wieder ein sehr wichtiger Punkt, weil es gibt im Aufenthaltsrecht sozusagen als Sanktionsmechanismus gibt's Arbeitsverbote. Mhm. Die sind total unsinnig. Da wird jungen Menschen, die arbeiten wollen, verboten zu arbeiten, weil sie ihren Pass nicht zur Ausländerbehörde bringen oder so. Und es ist auch nicht immer ganz leicht, sich einen Pass zu beschaffen. So, dann dürfen diese Menschen nicht arbeiten, sind dann auf sehr sparsame Sozialleistungen, zum Beispiel nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, angewiesen, obwohl die arbeiten wollen. Und natürlich ist es dann so, dass das Leute oftmals an den Rand der Gesellschaft drängt. Ne? Das ist ja ein Ausschlussmechanismus und am Rand der Gesellschaft, wie wir alle wissen, kommt es auch mal zu Straftaten. Und da hat aus meiner Sicht natürlich so dieses sehr strenge und unsinnige Aufenthaltsrecht seine Verantwortung auch dafür.
Jetzt mal im moralischen Perspektive betrachtet. Wie sehen Sie das moralisch betrachtet?
Also ich weiß von Leuten, die abgeschoben wurden, mit denen ich dann auch nach der Abschiebung noch Kontakt hatte, dass natürlich das ein sehr einschneidendes und gewaltvolles Erlebnis in deren Leben ist, weil Abschiebung ist Gewalt, staatliche Gewalt. Und natürlich dann an einem Ort zu sein, wo man nicht sein will, von dem man vielleicht auch geflüchtet ist aus guten Gründen, ist ein sehr, sehr furchtbares Erlebnis. Und es ist natürlich unterschiedlich, wenn Leute zum Beispiel schon sehr lange Zeit in Deutschland waren und die Familie vielleicht auch hier ist. Und dann sind die plötzlich wieder in ihrem Herkunftsland und haben da aber mit diesem Land gar nicht so viel mehr zu tun. Weil es kommen ja auch viele Leute zum Beispiel als Teenager, ja, so einer prägenden Lebensphase, wo man sich noch viel verändert und so. Dann sind die hier, oft sprechen die nach einem Jahr super Deutsch. Also viele Mandanten von mir, die minderjährig sind, die lernen total schnell, identifizieren sich ja dann irgendwie auch mit, ach, ich lebe jetzt in Berlin und will mir hier mein Leben aufbauen. Und da ist so eine Abschiebung natürlich eine absolut gewaltvolle Zäsur. Und ich finde, Abschieben ist deswegen auch so ein großes moralisches Problem dieser Gesellschaft. Es bekommt aber sehr wenig Aufmerksamkeit. Und es wurde ja schon von euch gefragt, so wie ich das sehe mit diesem Diskurs von AfD und so weiter. Naja, wenn Abschiebung in der Öffentlichkeit behandelt wird, wird es ja meistens nur so behandelt. Ah, wir müssen das mehr machen. Ah, es gibt so viele Kriminelle hier, die haben gar keinen deutschen Pass. Was machen die hier? Wir gucken uns das nur von dieser Seite an. Aber die andere Seite, dass es da um menschliche Schicksale geht, dass es da um Familien geht und dass das schlimme staatliche Gewalt ist, die bleibt unterbelichtet. Deswegen finde ich es ja auch gut, dass ihr einen Podcast zu dem Thema macht heute.
Warum ist es für Inhaftierte denn besonders problematisch, von einer Abschiebung bedroht zu sein?
Naja, weil es für die Behörden deutlich leichter ist, aus der Haft abzuschieben. Die wissen, wo sich die Person aufhält, die haben eine gesicherte Adresse und die wissen im Zweifel auch, wann diese Person da ist. Wenn jemand privat wohnt, weiß man ja nicht, trifft man die Person an oder nicht. Das Gleiche gilt für irgendwelche Geflüchtetenunterkünfte. Daher ist es für Behörden denkbar einfach, aus der Haft abzuschieben, logistisch gesehen.
Logistisch gesehen, ne? Hört sich das schon krass an, ne? Als wären wir irgendwie Ware, ne?
Ja, das ist so, aber...
Ist moralisch also gar nicht vertretbar sogar, ne? Gibt es irgendwie eine Hilfe oder können Außenstehende von der Abschiebung betroffener Menschen irgendwie unterstützen? Ist da irgendwas?
Man kann immer was machen, sollte auch immer was machen, auch wenn es schwierig ist in diesem Feld. Und es gibt sehr, sehr viel, was man tun kann. Also man kann zum Beispiel hier im Freundeskreis Leute, wo man weiß, okay, die haben einen unsicheren Aufenthalt, man kann die unterstützen. Man kann sich in Beratungsstellen ehrenamtlich engagieren. Man kann teilweise auch mal spenden, zum Beispiel an Pro Asyl, so eine Organisation, die sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt oder den Flüchtlingsrat Berlin. Aber da gibt es zahlreiche andere Stellen, wo man Geld gut hinschicken kann. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen, was man insgesamt so politisch macht. Also welche Partei wählt man? Welche Dinge sind einem wichtig? Worüber spricht man im Freundeskreis? Das sind alles Punkte, die dagegen wirken können. Und ich glaube, auch der Podcast heute hier ist ja so eine Maßnahme, wo wir uns darüber unterhalten, uns damit beschäftigen und irgendwie dieses Wissen dann anderen Leuten zur Verfügung stellen. Auch das ist ja schon was machen und zwar was Wichtiges.
Ja, stimmt. Und sind Sie da nicht einfach so wütend? Und ist diese Wut vielleicht auch eine Art Antriebskraft?
Ja, ich bin jeden Tag wütend eigentlich und es treibt mich auch an. Ich glaube, es gibt so verschiedene Antriebskräfte und das muss eine gute Mischung sein. Auf der einen Seite ist natürlich Wut, dass man einfach wütend ist auf die Zustände oder auf das, was Mandantinnen und Mandanten von mir passiert. Dass man einfach denkt, das kann nicht sein. Dann ist das die Triebfeder. Und bei mir ist aber Wut nur eine. Ich habe auch andere. Also mir macht es auch einfach viel Spaß. Ich mag meine Mandantinnen und Mandanten alle sehr gerne. Ich unterhalte mich gern mit denen. Wenn die ins Büro kommen, ist es irgendwie auch immer immer schön und dann finde ich auch interessant, was ich so machen darf den ganzen Tag. Also ich habe irgendwie viel Kontakt mit Menschen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt kommen würde. Hier, dieser Podcast ist ja auch so ein Beispiel dafür. Und ja, Wut ist aber ein Teil davon.
Wo sehen Sie die Probleme und wo sehen Sie die Lücken im Gesetz? Welche Lücken werden von der Ausländerbehörde genutzt und welche werden von den Menschen genutzt, die nicht abgeschoben werden wollen?
Das ist eine schwierige Frage. Also das Migrationsrecht ist ja sehr umfassend geregelt. Da sind ganz, ganz viele Paragraphen in diesem Gesetz und alle Eventualitäten sind irgendwie mitbedacht. Das heißt, Lücken im Gesetz gibt es jetzt nicht so viele per se. Aber es gibt natürlich gewisse Vorgehensweisen, gewisse Strategien, die man als Anwalt machen kann, um gewisse Sachen zu verhindern. Das hat aber oft dann einfach mit einer guten Kenntnis der Praxis, wie läuft es bei Ausländerbehörde XY und so weiter, zu tun. Und es hat einfach damit zu tun, dass man das Gesetz einfach selber gut kennen muss. Weil man hat ja vielleicht manchmal mit einer Behörde zu tun, die auf irgendwas nicht kommt. Und wenn man da aber selber draufkommt und das denen mal sagt, dann müssen die damit arbeiten oder das Gericht muss damit arbeiten. Aber das hat eher damit zu tun, dass man sich in dem Gesetz, das es gibt, gut auskennt und weiß, wie man damit kreativ arbeiten kann. Ansonsten ist es so, ich weiß nicht, ob Sie schon mal selber ein Aufenthaltsgesetz in der Hand hatten. Diese Paragraphen sind sehr lang und da muss man viel lesen. Und da ist sehr umfassend geregelt, was wann passiert.
Vor allem ist die Sprache auch doch immer so bürokratisch. Man kann doch nicht erwarten von jemandem, der neu jetzt herkommt, dass er jetzt diese Sprache verstehen soll. Und dann kostet es wiederum nochmal Geld, um jemanden zu zahlen, der es einem irgendwie in einer einfachen Sprache erklärt und das doch auf seiner Sprache, im schlimmsten Falle.
Das ist auch ein Riesenproblem tatsächlich im Migrationsrecht. Es gibt so viele Leute, die selber gar nicht wissen, in welcher Situation sie sind, gerade wegen der Sprachbarriere. Und umso wichtiger, und das habe ich auch schon gesagt, ist es ja, dass es Unterstützungsangebote für diese Menschen gibt. Also dass es sozusagen Leute gibt, die denen das übersetzen. Und da ist halt in Berlin ziemlich toll, dass es viele ehrenamtliche Beratungsstellen gibt, wo man hingehen kann und sich kostenlos beraten lassen kann. Das ist auch total wichtig, dass es das gibt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man jetzt ganz Deutschland betrachtet, gibt es ganz viele Orte, wo es das nicht gibt. Und das ist ein Riesenproblem, weil das heißt ja, dass die Leute ihre Rechte gar nicht wahrnehmen können, weil sie nicht wissen, was sind das für Rechte und sie kennen ihre eigene Situation nicht. Ich habe das oft in Beratung, da kommen Leute mit irgendeinem Papier und sagen mir, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Dann frage ich ja, was ist denn ihre aufenthaltsrechtliche Situation? Dann sagen die Leute, ach, ich weiß es gar nicht. Weil sie es einfach nicht verstehen und nicht die Geldmittel oder den Zugang haben, um sich das von jemandem erklären zu lassen, weil das meistens Geld kostet.
Ja, Herr Gorski, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welche Fälle sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das sind natürlich die Fälle, wo es entweder sehr, sehr gut geklappt hat oder wo es so komplett schief gegangen ist. Und ich bin jetzt noch nicht ganz, ganz lange dabei, aber mir fallen da spontan 2, 3 Fälle, die ich jetzt natürlich nicht im Detail erzählen kann, ein, wo Sachen schön geklappt hat. Im Strafrecht, ich bin ja auch Strafverteidiger, ist das ganz einfach, das sind die Freisprüche, die sind immer schön. Und da gab es auch ein paar und dann macht es Riesenspaß, an dem Tag aus dem Gericht rauszugehen. Der Mandant ist glücklich, man selbst ist glücklich. Und das ist immer relativ toll. Im Migrationsrecht sind es natürlich die Momente, wenn jemand eine Aufenthaltserlaubnis bekommt oder man das Ziel erreicht, das man hatte. Und dann gibt's da durchaus Fälle, also ich erinnere mich gerade an Fälle von 2 jungen Frauen, wo es sehr, sehr schwierig war, diese Aufenthaltserlaubnis zu bekommen und die Ausländerbehörde uns wirklich jeden Stein in den Weg gelegt hat und die Mandantinnen dann irgendwann schon auch sehr genervt waren und, glaube ich, auch so ein bisschen an meinen Fähigkeiten gezweifelt haben. Aber es waren einfach sehr hart umkämpfte Fälle. Und der Tag, da bin ich dann tatsächlich auch selber mit zur Ausländerbehörde. Und als es dann geklappt hat und man so das Lächeln bei denen sieht und so merkt, okay, die sind jetzt irgendwie vielleicht Anfang 20 und wissen, sie sind jetzt hier sicher in Deutschland und dürfen bleiben. Das nimmt man natürlich mit nach Hause und das motiviert einen dann für die Tage, an denen man sowas nicht hat.
Vielen Dank, Herr Gorski, für das tolle emotionale Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem Wege und viel Glück und bleiben Sie stark. Weiter geht's mit dem Track der Woche und anschließend gibt es ein Gespräch zwischen Lucky und Tony. Also bleibt gespannt.
Nenn es Kiss mit, nenn es Schicksal. Fühlt es Drama, dich bis in den Gerichtssaal. Oder willst du für dich einen anderen?
Song schon von klein auf. Keine Kohle, miese Gegend und kein Reihenhaus. Zog von Heim zu Heim und wuchs allein auf. Hab gelitten da drin und musste reinhauen. Brauchte bald mein eigenes Geld für den Einkauf. Niemand war für mich starr, ich dachte scheiß drauf. Nahm mein Leben in die Hand, riss mir ein Bein aus. Wurde kriminell und so begann der Kreislauf. Kram für Kram packte ich Pakete ab. Verkaufte Tag und Nacht, damit ich Knete ab. Hab geträumt und gehofft, dass ich es später schaff. Big Biz mit den Jungs, alles mega krass. Traum verplatzt, Zugriff, Täter in Haft. Aus der Not raus, rum verkauft, ekelhaft. Ich wünsch jedem, dass er genug zum Leben hat. Auf jedem Kontinent, in jedem Land, in jeder Stadt.
Nenn es Karma, nenn es Kismet, nenn es Schicksal. Führt dieses Drama dich bis in den Gerichtssaal. Oder willst du für dich einen anderen Weg? Erzähle mir nicht, dass es anders nicht geht. Nenn es Karma, nenn es Kismet, nenn es Schicksal. Führt dieses Drama dich bis in den Gerichtssaal.
Glückliche Kindheit, lieg in meiner Zelle, blick zurück ohne Blindheit. Es fing an mit Klauen und Hauen, hab geglaubt, es wäre schlau, keiner Sau zu vertrauen. Eigentlich hatte ich alles, doch das reichte mir nicht. Raub und Überfall auf verbleichem Gesicht. Es war nie genug, träumte von mehr. Checkkartenbetrug, Konten räumte ich leer. Es ging nicht lange gut, sie nahm mich fest. Was bringt mir die Wut? Ich war nicht im Recht, hört dem Regen zu. Er klopft an mein Fenster, überleg, nimm mein Zug im Kopf, nur Gespenster.
Entscheidung gefällt, manche war nicht richtig.
Doch in meiner Welt war was anderes wichtig.
3 Jahre in Haft, entspannt nachgedacht, hab zwar die Wahl gehabt, doch es nicht anders gemacht.
Karma, nenn es Kismet, nenn es Schicksal. Führt dieses Drama dich bis in den Gerichtssaal. Oder willst du für dich einen anderen Weg? Erzähle mir nicht, dass es anders nicht geht. Nenn es Karma, nenn es Kismet, nenn es Schicksal. Führt dieses Drama dich bis in den Gerichtssaal. Oder willst du für dich einen anderen Weg? Erzähle mir nicht, dass es anders nicht geht.
Dank an die Herrschaften für den Track der Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Ich sitze jetzt hier mit Toni. Wir werden uns über das Thema Abschiebungen unterhalten, weil ihn das selber betrifft. Toni ist von der Abschiebung konkret bedroht und wird uns heute teilhaben lassen. Toni, dann erzähl mal, wie ist so der bürokratische Ablauf von der Abschiebung? Ich habe ja keine Ahnung davon. Vielleicht erklärst du es einfach für jemanden, der davon nichts weiß. Wie läuft es ab? Wie fängt es an? Und wie geht's dann weiter?
Also bei mir war es so, mein Sozialarbeiter hat mich zu sich gerufen, also mein Gruppenbetreuer hier im Gefängnis, hat gesagt, Herr XY, setzen Sie sich mal bitte, ich muss mit Ihnen reden. Da saßen wir, hat er mir auf einmal so einen Becher Wasser gegeben, dass ich was habe bei mir zum Trinken und hat mir ein Blatt gegeben von der LEA, Landeseinwanderungsbehörde für Ausländer. Auf dem Blatt stand, ja, Herrn so und so, wir beabsichtigen Ihre Abschiebung aus den genannten Gründen so und so und XY und dass Sie eine Gefahr sind für das Land und wir wollen Sie abschieben, damit andere Leute abgeschreckt sind und nicht die gleichen Straftaten wie Sie begehen. Und man sitzt da einfach und man weiß nichts, man guckt so mit leeren Augen einfach den Sozialarbeiter an, guckt sich dieses Blatt an, so ein Stück DIN A4-Blatt, was einfach so über dein ganzes Leben entscheidet. Und du denkst dir so, okay, was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt was machen? So, gibt's dafür Anwälte? Gibt's irgendwas? Wie komme ich überhaupt daran? Oder was sage ich jetzt meiner Familie? Was sage ich jetzt hier? Ich mache eine Ausbildung. Hey, ich mache Ausbildung mit Fachabitur zusammen. Wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut? Kann ich überhaupt noch weiter Ausbildung machen? Darf ich raus? Habe ich Aufenthalt draußen? Das sind schon sehr, sehr viele Fragen, die man auf einmal hat.
Krass auf jeden Fall. Und kannst du mir einmal erklär, wenn das für dich okay ist, wie sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Also wie lange bist du oder ist deine Familie schon hier? Inwiefern bist du hier verwurzelt? Bist du hier geboren?
Mein Opa ist damals gekommen nach der Nachkriegszeit, hat hier in einer Metallfabrik gearbeitet und hat halt meine Mutter und meine Onkels und Tanten und alle mitgenommen. Ja, meine Mutter ist dann hier aufgewachsen. Also sie ist mit sehr jungen Jahren sogar hergekommen. Ich glaube, da war sie vielleicht 10 oder so, Also sie ist auch hier aufgewachsen, hat schnell die Sprache natürlich gelernt, weil Schule gegangen und alles. Ja, mein Vater auch hier gewesen und auch schon lange hier gewesen. Dann sind wir geboren. Ich bin in Bremen geboren. Hatte eine schöne Kindheit eigentlich, wenn ich so sagen kann. Ich hatte, meine Eltern haben mir immer versucht, alles zu geben, was ich brauche. Dann sind wir irgendwann nach Berlin gekommen und meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt gehabt für eine Zeit. In der Zeit war meine Mutter alleine mit mir und sie hat viel gearbeitet und alles und sie hat sich einfach nicht sehr darauf konzentriert, für mich den deutschen Pass zu beantragen und so, weil sie dachte, mein Sohn ist sowieso Deutscher. Okay, der hat jetzt die türkische Staatsbürgerschaft, aber wenn der 16 ist oder älter ist, da kriegt er das sowieso. Und wir wussten nicht, dass das so ein Bürokratiekampf ist und so ein Streit ist, dass du deutscher Staatsbürger bist, obwohl du eigentlich hier geboren bist und in deinem Herzen Deutscher bist. So, wenn du die deutsche Sprache fließen kannst und perfekt kannst und dann auf einmal versuchst, Türkisch zu reden und das gebrochen ist und jedes zweite Wort noch mit auf Deutsch so, dann bist du für mich schon, also du bist Deutscher. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sehe dich auch als Deutscher. Ihr seid ja dann eigentlich Musterbeispiel. So in der Nachkriegszeit als Gastarbeiter dann dein Opa gekommen. Und krass, also ich habe überhaupt kein Verständnis, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte irgendwie, war, wie man auf die Idee kommt, dich abzuschieben. Also gut, du hast Straftaten gemacht, du hast ja jetzt keinen umgebracht, du hast ja keine Leute kaputt gehauen oder irgendwas. Du hast ja eigentlich nur große Firmen, sag ich mal, ein bisschen über den Tisch gezogen. Und verstehe ich nicht. Und du bist in Bremen geboren worden, im Krankenhaus. Und warum hast du da nicht die deutschen Papiere bekommen?
In Deutschland gilt das Gesetz ab 2000, also ab dem Jahr 2000, dass jedes Kind, das in Deutschland geboren wird, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Natürlich, wenn die Eltern das wollen. Aber vor 2000 war das nicht so. Davor war das so, die haben geguckt, okay, seine Mutter und sein Opa, okay, die sind aus Türkei, er kriegt türkischen Pass erstmal. Und das Paradoxe ist, meine Mutter und meine ganzen Geschwister und mein Vater und also die ganze Familie hat den deutschen Pass. So, das ist ja das Paradoxe. Aber Deutschland sagt, also wenn man schon volljährig ist, also die Ausländerbehörde besser gesagt, nicht Deutschland, sondern die Ausländerbehörde in Berlin sagt, du bist volljährig, deine Eltern haften nicht für dich und deine Eltern haben auch sofern nichts mit dir zu tun, auch wenn du mit denen zusammenlebst natürlich. Du bist volljährig und du bist nicht in deinem Mutterschutz. Also auch wenn deine Mutter Deutsche ist, bist du Türke. Und deswegen hast du nicht direkt das Anrecht, Deutscher zu werden.
Ist das krank. Ja, ist halt ein Riesensystemfehler, ne? Weil gut, du hast Scheiße gebaut, aber deine ganze Familie ist hier. Dein ganzes Leben war hier, immer. Verstehe ich nicht, wie, also mit welcher Begründung die dich dann am Ende, also ich verstehe die Begründung einfach nicht, dass sie sagen, du bist eine Gefahr für die Gesellschaft und sonst was. Du bist ja eigentlich Deutscher genauso wie ich, in dem Fall.
Ja, und das Witzige ist, du meinst ja integriert, ich muss ja gar nicht integriert sein. Weil ich kann ja gar nicht mehr, ich bin ja Deutscher.
Ja, ja,
weißt du,
richtig,
was ich meine?
Richtig.
Ich kann ja nicht mich integrieren, wenn ich hier aufgewachsen und also wenn ich hier geboren bin. Ich bin ja schon Deutscher. Ja.
Und kannst du nicht noch irgendwie, kann man nicht noch irgendwas probieren, dass du doch hier bleiben kannst?
Man kann immer mit Klagen alles versuchen und das immer weiter in die Zukunft drängen. Aber wenn der Bescheid da ist, ist es schon sehr schwer. Außer du kriegst, ich sag's mal jetzt auf gut Deutsch, einen Braten in den Ofen. Dann, und wenn dein Kind kommt, kriegst du Aufenthalt, bis dein Kind volljährig ist, hast du dann Aufenthalt. Und du musst dich einfach drum kümmern dann. Also du musst am besten eine Ausbildung abschließen und dann halt irgendwann auch ein Mehrwert für Deutschland sein. Dass du sagen kannst, hey, ich bin ausgebildeter, egal was, Punkt, Punkt, Punkt. Und du arbeitest in einem Betrieb und die sehen, okay, der hat einen Wert für Deutschland. Wir haben sowieso Fachkräftemangel und der tut was dafür.
Ja, das kommt ja auch dazu. Man will ja viele, viele Fachkräfte aus dem Ausland holen gerade. Ist ja gerade großes Thema in der Politik und werden ja Gesetze beschlossen, um das alles einfacher zu machen. Und dann Leuten, die im Knast gerade eine Ausbildung machen und irgendwie mal endlich auf den richtigen Weg kommen, die will man dann rausschmeißen. Ziemlich paradox.
Und wenn du, im Bundesland, hier ist es ja so, wenn du kurz vor deiner Endstrafe bist oder nicht mehr lange hast, darfst du auch draußen die Ausbildung weiterführen. Aber halt lebst noch in Haft, aber gehst halt täglich raus, um die Ausbildung fortzuführen im Betrieb. Und das wird dir auch verwehrt, weil du automatisch keine Arbeitserlaubnis mehr hast. Da du ja keinen Aufenthalt und nichts hast.
Krass auf jeden Fall. Und wenn du jetzt ein Kind kriegen würdest, ja, dann hättest du Aufenthalt, bis dein Kind 18 ist und dann würden die dich wieder abschieben wollen.
Naja, in dem Zeitraum müsstest du ja versuchen, halt deutsche Pass und alles irgendwie zu beantragen und Aufenthalt zu beantragen. Und dann gibt es schon mehrere Möglichkeiten, ja. Aber sonst ist es sehr schwer.
Okay, und was? Wie würde es jetzt aussehen, wenn du in die Türkei abgeschoben würdest? Wie würde es aussehen? Was würdest du machen? Was hättest du für einen Plan? Hast du noch Familie da? Hast du überhaupt irgendeine Anbindung da? Oder also fängst du einfach von null und ganz alleine an?
Man hat schon Familie da, aber jetzt keine Familie, die man persönlich richtig kennt oder mit der man was zu tun hat. Natürlich kann man irgendwie links, rechts alles klären, dass man da irgendwo mal einen Schlafplatz hat. Aber ich glaube jetzt so von den meisten hier, die meisten sind ja auch zu stolz. Du kannst ja nicht bei irgendwelchen Fremden, die angeblich deine Familie sind, so, aber die du gar nicht kennst, bei denen auf der Matte die ganze Zeit liegen, sondern willst ja selber wieder was machen und willst auch selbstständig sein. Und ich kann nur von mir aus sagen, ich möchte nicht mehr kriminell werden, aber wenn du in der Türkei nichts zu essen hast, und Türkei ist ja nicht wie Deutschland, Türkei ist ja ein hartes Pflaster im Gegensatz zu Deutschland, da gibt's kein Sozialgeld und alles. Ich weiß nicht, wie es da ist, ob man kriminell werden muss oder was man da macht.
Und würde es eine Einführung geben, bevor du abgeschoben wirst, in die, wie es in der Türkei funktioniert, wie es da läuft, wie du zu den Ämtern gehen musst?
Nix.
Wirklich nix, ja?
Nix. Du wirst, also du weißt nicht wann, du weißt nur, okay, der der Paragraph ist da, von Staatsanwaltschreiben sagt, okay, du musst deine Restknastzeit, also deine Resthaftzeit nicht mehr absitzen. Dann wirst du irgendwann, aber du weißt nicht wann, ob es morgens ist, ob es nachts ist, irgendwann hier von der Polizei abgeholt. Und wie gesagt, kriegst halt einen Sack über den Kopf und der Sack wird dir in der Türkei wieder vom Kopf genommen. Die Polizei lässt dich am Terminal raus. Die gehen dann wieder selber zurück und fliegen zurück. Und du bist da. Du bist mit deinen paar Sachen, die du hier in der Habe hast, bist du in der Türkei und mit bisschen Geld, wenn du Glück hast und die Polizisten, die das nicht weggenommen haben da, weil du kannst ja eh nichts machen. Wenn du Glück hast und das hast, kannst du dir ein paar Tage im Hotel schlafen oder erstmal dir irgendwas kaufen, ein Handy oder so und deine Familie erreichen. Weil deine Familie weiß ja auch nichts davon. Niemand weiß was davon. Die kommen einfach und holen dich hier ab und ja, stehst du am nächsten Morgen in der Türkei auf, wenn du weißt, okay, jetzt wäre eigentlich gerade eine Zählung im Knast.
Ja, und vor allen Dingen wirst du da einfach dann alleingelassen, ne? Einfach hier, mach dein Ding. Und es funktioniert ja nicht. Also,
ja.
Du bist ja jetzt auch nicht 45 Jahre alt und hast nicht schon die ganze Welt gesehen und hast Ahnung von allem. Oder wie gehe ich jetzt zu den ganzen Ämtern in der Türkei? Du hast ja gesagt, du kannst nicht mal 100% perfekt Türkisch.
Das Witzigste ist in der Türkei, also ich kann jetzt nur für die Türkei reden. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, wo man abgeschoben wird. Aber in der Türkei gibt es noch die Wehrpflicht. Und wenn du Pech hast, wirst du am Flughafen, gehst du nicht einfach raus, sondern wirst da von der Armee festgenommen und die sagen, hey, du bist Wehrpflichtverweigerer. Du kommst jetzt mit und du musst jetzt die Wehrpflicht durchziehen.
Naja, die kann, hast du wenigstens erstmal ein Dach über dem Kopf.
Ja.
So Leute, wir haben jetzt hier viel gescherzt und gelacht, weil wir das Ganze natürlich trotzdem mit Humor nehmen, beziehungsweise vor allem die Jungs das Ganze mit Humor nehmen. Es ist natürlich trotzdem ein ernstes Thema, weil Familien auseinandergerissen werden. Gestern wurde in meinem Haus völlig überraschend jemand abgeschoben, der hat seiner Familie nicht mehr richtig Bescheid sagen können. Das ist ein ernstes Thema und da muss was passieren. Ich denke, dann sind wir uns alle einig. Ich danke dir, Toni, für deine offenen und ehrlichen Worte.
Ja.
Ich hoffe, du konntest unseren Zuhörern einen guten Einblick in dieses ganze Prozedere gewähren. Und genau, an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei bei 2/3 FM. Bis dahin, alles Gute, euer Lucky. Ciao, ciao.
Vielen Dank an die Sponsoren Just Music,
Thomann,
Zoom Deutschland,
Podcaster.de,
Baby Audio,
National Hoodlum,
GIK Acoustics,
unserem Förderer,
die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
und dem Träger
No Boundaries e.V.